Matzes Kinowoche.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe von Matzes Kinowoche. Ja, es tut mir leid, dass es jetzt doch wieder ein bisschen länger gedauert hat, beziehungsweise eine Woche. Ich habe momentan ja nicht so viel um die Ohren, aber es ist halt einfach alles ein bisschen komplizierter, als man es eigentlich haben müsste. Und dementsprechend habe ich einfach manchmal den Kopf nicht komplett frei, um entspannt hier mich hinzusetzen und 20 Minuten über Filme zu reden. Das kommt irgendwie auch so ein bisschen aus der Einstellung heraus, dass ich zum Beispiel jetzt das Ding hatte, dass ich dachte, ich müsste in dieser Folge, jetzt in diesem Podcast, unbedingt über Annihilation reden, den ich aber bisher noch nicht gesehen habe. Und ich finde, ich habe mir da einfach irgendwie in letzter Zeit deutlich zu viel Druck gemacht. Und dann ist mir auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, ein bisschen der Spaß an der gesamten Geschichte flöten gegangen. Ich glaube, ich muss einfach mal wieder von diesem, du musst das jetzt unbedingt hinkriegen, wegkommen und einfach wieder ein bisschen lockerer werden, was das ganze Filme gucken und Berichten angeht. So verhält es sich dann, dass ich jetzt in dieser Folge, obwohl ich jetzt eine Woche ausgesetzt habe, nur zwei Sachen gesehen habe. Das wäre einmal Unsere Erde 2, eine Dokumentation. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwann mal eine Naturdoku im Kino gesehen. Das war irgendwie 2011 oder 2012. Und jetzt in der Recherche habe ich halt festgestellt, Unsere Erde 1 ist 2007 im Kino gewesen. Also der kann es nicht gewesen sein. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Aber ist produziert von der BBC mit Hilfe von chinesischen Produzenten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ja, jetzt natürlich eine Story-Zusammenfassung wäre etwas absurd in diesem Fall. Deswegen gehen wir doch gleich mal ans Eingemachte, denn Unsere Erde 2 ist einfach einer der schönsten Filme, die ich jemals im Kino bestaunen durfte. Das liegt zum einen natürlich daran, dass die BBC Earth heißen die das machen, die wissen einfach, was sie tun. Also sämtliche Bilder, die in diesem Film vorkommen, sind so perfekt, also so perfekt aufgenommen und so ideal inszeniert, dass es eine wahre Freude ist, sich da 90 Minuten einfach nur die Dinger da anzugucken. Und wenn ich 90 Minuten sage, dann ist das erstaunlich wenig, denn es gab ein sehr ausführliches Presseheft, durch das ich einmal durchblätter. Die hatten wohl unfassbar viele Daten, irgendwie mehrere Terabyte. Das steht hier irgendwie drin, also insgesamt, das hätten irgendwie über 12.000 DVDs sein können, die sie an Material hatten. Und da dann nur im Grunde genommen 90 Minuten rauszuschneiden, ey, Respekt. Der Film hat so einen groben Ablauf. Und warum sage ich grob? Er orientiert sich am Tageszyklus. Das heißt, es geht in der Morgendämmerung los und geht bis in die späten Abendstunden hinein. Das macht er halt nur grob, denn ganz häufig gibt es auch einfach so eine kleinen Zwischendinger, die damit jetzt nicht unbedingt viel zu tun haben bei den Tageszeiten, bei der wir gerade in der logischen Konsequenz des Films eigentlich gerade sind. Zum Beispiel das Ding mit dem Babypanda oder mit dem Bären. Sie sind einfach nur da, weil es einfach unfassbar gute Bilder sind. Alleine wenn die, ich bin ja eh großer Bärenfan und wenn sich dann so, man sieht, wie sich Braunbären wie Baloo einfach so an Bäumen das Winterfell abschubbern, ey, das sieht so großartig aus. Hier gibt's allerdings so einen ganz, ganz kleinen Kritikpunkt. Manchmal machen sie es zu sehr für kleine Kinder, denn es werden unfassbar häufig irgendwelche Soundeffekte eingespielt. Und häufig passt das. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Bienen durch Regentropfen umgeworfen werden, aus ihrer Bahn geworfen werden. Und da hört man halt so einen Flugzeugabschluss. Das passt. Bei den Bären gibt es Furzgeräusche. Und das ist dann so, irgendwie nicht. Es ist alles Ich bin auch einfach, ich mag Naturdokus, vor allem Tierdokumentation, schaue ich mir unfassbar gerne an, weil ich finde, das sind nun mal die fetten Kameras und ich finde, da kann man ideal zeigen, wie etwas aussieht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, war der in 3D? Ich glaube nicht, denn ich hatte ja mal eine 3D-Doku hier zu Hause geschaut, Tale of the Lake, mega. Also ich verstehe nicht, wieso es davon nicht mehr gibt. Gesprochen wird das Ganze von Günther Jauch. Das fand ich im ersten Moment etwas merkwürdig, einfach weil man länger nichts mehr von ihm gehört hat irgendwie. Der war für zumindest in meiner Wahrnehmung ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Also der wird wahrscheinlich immer noch Wer wird Millionär machen, wenn es das Format noch gibt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal lineares Fernsehen geschaut habe. Aber es hat irgendwie gut getan, den mal wieder zu sehen, beziehungsweise zu hören. Im Original spricht das tatsächlich Robert Redford und in der chinesischen Variante ist es dann Jackie Chan, was ich auch eigentlich ganz geil finde. Der macht's, also Günther Jauch macht seine Sache gut. Wie gesagt, die Stimme kommt, ist halt bekannt und im ersten Moment ist das ein bisschen merkwürdig, aber seine Intonation und alles, das funktioniert und man hat einen schönen, ja, man kann sich daran gut festhalten. Die zweite Sache neben den natürlich fantastischen Bildern, die der Film einfach enorm gut macht, ist, das hatte ich auch schon mal kurz erwähnt, die Inszenierung. Denn erzählt tatsächlich immer ganz, ganz kleine Geschichten. Da gibt es dann zum Beispiel am Anfang sieht man eine Wildkatze, einen Serval, der auf der Jagd ist. Nach kleinen Tieren, nach Mäusen und so weiter und so fort. Und das ist dann alles, sieht auch sehr, sehr lustig aus, wie er so durch das hohe Gras in Afrika springt. Da merkt man das noch nicht so richtig. Am krassesten, wo ich so dachte, okay, jetzt geht's richtig los, ist tatsächlich die nächste Geschichte, wo es um Meerechsen geht, frisch geschlüpfte, auf den Galapagos-Inseln, wenn ich mich richtig erinnere. Und die müssen tatsächlich innerhalb kürzester Zeit lernen, wenn ich mich hier nicht ganz, ganz schnell wegbewege, dann werde ich gefressen. Denn man sieht das auch, da ist so ein gesamtes, ich weiß nicht, wie man sowas nennt bei Schlangen, aber so ein gesamtes Knäuel an Schlangen. Ich muss an Bloodborne denken tatsächlich, wer das gespielt hat. Und die sind tatsächlich dann hinter diesen Baby-Echsenherren. Und die müssen halt wegrennen. Und das Ganze ist einfach inszeniert wie eine Verfolgungsjagd in einem Actionfilm. Das ist so clever und so gut gemacht, dass ich da wirklich einfach da saß und die Daumen gedrückt habe. Und auch wenn der Film recht schnuffelig ist und echt knuffig, bei sowas zeigt er dann auch, dass es ist nur an die Natur. Gefressen und gefressen werden, nicht? Es ist einfach super schön, sich so ein Ding mal im Kino anzugucken und ich finde, da kann man auch ruhig mal das Geld für ausgeben. Es ist auch einfach ein perfekter Familienfilm, weil für die Erwachsenen gibt es schöne Infos, sag ich mal. Die Kinder haben natürlich total Spaß an den knuffigen Tieren und es ist auch sehr angenehm, dass jetzt nicht die gesamte Zeit gesagt wird, wir machen die Natur kaputt, sondern auch wieder auf diese Idee des Tages hinweg einzugehen, dass am Ende Günther ja auch einfach sagt, durch die Lichter, durch die Technik und so weiter und so fort, hat der Mensch so ein bisschen seine Verbindung zu diesem typischen Tageszyklus verloren. Und das finde ich ist einfach eine schöne Sache, über die man sich auch mal durchaus Gedanken machen kann. Wie gesagt, fette Empfehlung von mir. Der zweite Film, den ich jetzt bereits zweimal gesehen habe, einfach weil es sich angeboten hat, ist Tomb Raider. Lara Croft, beziehungsweise die Verfilmung der Reboot-Spiele aus dem Hause Square Enix, wenn man das irgendwie so sagen kann. Zur Vorgeschichte. Ich bin unfassbar großer Fan der Reboots. Ich habe die alten Teile immer nur bei Freunden vielleicht mal so ein bisschen angespielt, deswegen kann ich dazu leider gar nichts sagen. Aber die neueren Dinge sind unfassbar geil. Also gerade Rise of the Tomb Raider ist ein Überspiel. Und ich habe jetzt auch wieder richtig Bock, die nochmal runterzuladen und nochmal durchzuspielen, alle beide. Werde ich nach dem Umzug wohl mal machen. Und als die ersten Bilder von Alicia Vikander online gingen, war ich so, ja, doch, irgendwie, also zumindest optisch passt das. Dann kamen natürlich die ganzen Internet-Weirdos und sagen, ihre Brüste sind ja gar nicht groß genug. Ja, wenn das wirklich das ist, woran ihr euch aufhängt, dann tut es mir leid, dann geht einfach, bitte. Dann verlasst jetzt sofort diesen Raum. Ich war ein bisschen gespannt auf den Film, einfach, ich hatte Bock tatsächlich, weil das, was ja die meisten meinten, oh, und das sieht aus wie B-Movie, etc. pp., nach dem Trailer, ja gut, dann ist das CGI halt nicht so gut, was soll's, wenn der Rest denn passt, ist okay. Ich war jetzt einfach zweimal in dem Film, ganz einfach, weil direkt am Erscheinungstag, an dem Donnerstag, und mein Standardkino hatte den dann in der OV-Vorstellung, die ich dann auch sehr, sehr gerne mitgenommen habe mit ein paar Freunden. Und ja, im Großen und Ganzen war es ein guter Film. Es ist kein übermäßig toller Actioner oder sowas, aber es ist einfach ein sehr solider Abenteuerfilm. Zu Alicia Vikander erstmal als Lara Croft. Sie ist als Figur ein bisschen anders angelegt als jetzt im Reboot oder auch im Original, so wie ich das mitbekommen habe. Es ist irgendwie so eine Mischung dazwischen. Sie ist sehr cocky und sehr, sehr frech und hat so ein paar ja Daddy-Issues. Da werde ich auch später nochmal drauf kurz zu sprechen kommen. Und das bringt Vikander ziemlich gut rüber. In der ersten Szene, in der man sie sieht, ist sie halt beim Boxtraining, beziehungsweise beim MMA. Und ja, die Dame ist fit. Also nicht schlecht. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, dass sie dieses Zerbrechliche, was die Lara im Reboot hatte, dass ihr das fehlt. Aber die Figur ist halt jetzt in diesem Film komplett anders angelegt. Die eigentliche Story ist auch ein bisschen anders als im Spiel. Es ist keine 1:1 Kopie, sondern es sind Set-Pieces, die übernommen wurden, wie zum Beispiel die grobe Handlung um Yamatai, Himiko und halt, was man aus dem Spiel halt kennt, dieses Flugzeugwrack zum Beispiel. Das findet man alles wieder, allerdings ist das alles in einem anderen Kontext gesetzt und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Ich mag Vikander als die Lara, die sie darstellt, vor allen Dingen, weil sie auch einfach während des Films eine Entwicklung durchmacht, die einfach realistisch ist, die einfach gut gezeigt wird. Stichwort Schlammkampf. Denn danach ist sie, also das erste Mal, wo sie dann gezwungen wird, Gewalt anzuwenden, um das mal ein bisschen zu umschreiben, danach härtet sie einfach ein bisschen ab. Und das war zum Beispiel das größte Problem bei mir in Reboot. Hier ist es einfach deutlich nachvollziehbarer als damals, als sie, oh, tut mir leid, Hirsch, und danach, oh, geil, MG, ratatatatatata, alles wegbratzen, was mir vor die Flinte kommt. Ludonarrative Dissonanz, ne? Das funktioniert für mich. Die Geschichte an sich ist halt schon, ui, ah, das ist so echt Panne. Ich mag das Intro in London. Als ich jetzt das zweite Mal gesehen habe, ist mir es auch aufgefallen. Ich hätte auch kein Problem, wenn der Film die gesamte Zeit da irgendwas erzählt hätte. Weil ich mag dieses, sie ist halt ein Fahrradkurier am Anfang und die Fuchsjagd. Das ist schon cool inszeniert. Und ich hatte da mega Spaß mit irgendwie. Es hat für mich einfach so die richtigen Vibes transportiert. Wenn es dann Richtung Yamatai geht, wird's irgendwie ein bisschen schwierig, denn das Drehbuch entscheidet sich dazu, irgendwie so in der Mitte des Films einfach eine Pause einzulegen, weil dann hat man ganz, ganz häufig einfach Action-Set-Pieces, die nichts voranbringen, die einfach nur da sind, weil sie da sein müssen. Zum Beispiel von die Fuchsjagd am Anfang, da hat man halt gesehen, wie einfach improvisationsfähig Lara ist oder wie klug sie das Ganze macht. Und hier ist es einfach nur, okay, sie muss jetzt irgendwie mit dem Fallschirm durch die Bäume, weil es das im Spiel gab. Und da fällt es einem das CGI tatsächlich auch am negativsten auf, weil es einfach helle Momente sind und da sieht man, okay, das Budget ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ausschließlich in die Effekte gegangen. Und dann hat man noch dieses Papa-Ding. Im Deutschen fand ich es richtig, richtig schlimm, wenn er die gesamte Zeit gesagt hat, mein Spatz. Im Englischen sagt er Sprout. Also es ist schon okay übersetzt. Allerdings wirkt es im Deutschen einfach lächerlicher. Und im Englischen hat es mich nicht so gestört. Und dann natürlich der Pan im Todesgruß mit den zwei Fingerküssen. Ich habe da jetzt beim zweiten Mal sehr drauf geachtet, das bis zu einem bestimmten Punkt wäre es okay gewesen, hätte man das da benutzt und ab da, okay, ist jetzt gut. Aber das wird so krass überstrapaziert und wie heißt der Schauspieler vom Papa? Ich glaube, das ist Dominic West, wenn ich mich nicht da komplett irre. Lass mich das mal ganz fix nachgoogeln. Ja, Dominic West, der übertreibt das auch noch so krass an einer Stelle, dass es einfach nur lächerlich ist. Generell dieses Ganze auf der Insel zieht sich halt schon ein bisschen. Walton Goggins als Bösewicht fand ich eigentlich ganz cool, auch wenn seine Motivation eher so ist, ja, er muss es irgendwie tun. So. Wenn es dann allerdings in die Tomb geht, in das eigentliche Verlies, sag ich mal, da zieht der Film wieder richtig an, denn da hat man dann auf einmal dieses Abenteuer-Feeling, dieses, okay, wir gehen jetzt hier in eine Höhle, wir haben hier komische Fallen, die irgendwie nie im realen Leben funktionieren können, aber jetzt müssen wir sie hier umschalten. Und da muss man schon ein bisschen Suspension of Disbelief mitbringen, aber ey, ich fand's geil. Ich hatte richtig, richtig Spaß an diesem ganzen Ding. Und auch die, es wird so ein bisschen der Konflikt aufgemacht zwischen, ist das jetzt alles übernatürlich wirklich, was hier passiert, oder ist das einfach irgendwie nur Humbug? Das fand ich eigentlich relativ clever gelöst, wie das am Ende gemacht wurde. Mega. Auch der, ich sag mal, der Finisher-Move. Ziemlich badass. Generell, Lara ist ziemlich cool und es gibt auch, auch wenn der Film halt sich sehr vom Spiel durchaus wegbewegt, gibt es immer wieder so einfach kleine Reminiszenzen, wo ich da saß und gegrinst habe und mir dachte, ah, okay, die Leute, die dahin waren, haben das Spiel gespielt, sie verstehen, was man geil fand und so weiter und so fort. Und das sind einfach so schöne, schöne kleine Nots. Und ich finde, der Film ist jetzt kein Überding, dafür hat er zu viele Schwächen. Halt, wie gesagt, den Vater hätte man komplett rausschreiben können und es hätte einfach keinen Unterschied gemacht. Lass sie aus irgendeinem anderen Grund nach Yamatai kommen. So ein paar Nebenfiguren wie der Ren oder sowas, die sind einfach unterentwickelt. Aber es ist immer noch einfach sehr, sehr launige Actionunterhaltung. Und ich finde, das sind einfach 2 Stunden, die man gut mal investieren kann. So viel zu den meinen von mir gesehenen Filmen. Dadurch, dass ich jetzt natürlich 2 Wochen an Kram einmal hier aufsagen muss, werde ich das Ganze eindampfen und nicht alle Filmstarts erwähnen, aber ein bisschen was gibt es ja. Falls ihn irgendjemand mitbekommt, glaube ich, sollte man unbedingt sehen. Letzte Woche ist angelaufen The Florida Project. Mega Bock drauf, auch weil einer meiner Lieblings-Video-Essayisten da ein Video dazu gemacht hat, was so besonders an dem Film ist. Großartig, habe ich mega Bock drauf. Der Hauptmann, das ist der von Oliver Hirschspiegel, der neue, soll auch ein sehr, 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 sehr knackiger deutscher Film sein. Bin ich gespannt. Maria Magdalena ist noch letzte Woche angelaufen, was man auch immer davon halten mag. Und Winchester, das Haus der Verdammten, ein Haunted House Horrorfilm Mainstream, soll, glaube ich, gar nicht so gut sein. Das war es letzte Woche. Diese Woche laufen ein paar Sachen an. Ich hab's leider nicht geschafft zur Pacific Rim 2 PV, weil ich ich hätte früher von der PV weggemusst und das habe ich schon einmal gemacht und das war irgendwie nicht so richtig geil. Deswegen habe ich es mir dann einfach gekniffen und eine Sache, wenn der irgendwo läuft, werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken, ist I, Tonya. Ein Biopic über die Eiskunstläuferin Tonya Harding mit Margot Robbie, die auch dafür eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Ihre Nebendarstellerin, die Mutter spielt, hat ja einen bekommen. Und Sebastian Stan, der Winter Soldier, spielt mit. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, Peter Hase ist auch so ein Familienanimationsfilm, den man auf der Liste haben sollte. Aber ansonsten, jopp. Das wär's soweit von dieser Woche. Natürlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Da ist ordentlich was los tatsächlich. Da habe ich gleich 3 Filme gesehen. Huiuiui. Seid gespannt. Ansonsten natürlich gerne mal sagen, würdet ihr gerne mehr Dokumentation im Kino sehen? Und wie fandet ihr Tomb Raider? Schreibt es in die Kommentare, schreibt es bei iTunes, haut mich bei Twitter an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, geht mal wieder mehr ins Kino. Tschüss.